Hallo und herzlich willkommen zum Mole-Podcast. Ich bin Anna-Maria Evelin und ich werde heute gemeinsam mit Christopher Könitz über digitale Werkzeuge in der Lehre sprechen. Es gibt an unserer Hochschule viele Angebote an Plattformen und Programmen, die Dozenten und Dozentinnen für ihre Lehre nutzen können. Wir wollen herausfinden, wie die Angebote aufgebaut sind und welche Vor- und Nachteile sie haben. Dafür ist Christopher Könitz bei mir. Herzlich willkommen, Christopher.
Ja, hallo.
Du bist Mitarbeiter im E-Learning-Zentrum hier an der Hochschule und dort als Mediendidaktiker unterwegs. Vorher hast du das Fach Medienbildung studiert und beschäftigst dich auch intensiv in deiner Freizeit mit verschiedenen Medienthemen. Ich weiß zum Beispiel von dir, dass du gerne Videospiele spielst, einen Blog und einen YouTube-Kanal hast. Ist das richtig?
Ja, nicht nur einen YouTube-Kanal, denn man muss ja immer up-to-date bleiben.
Ach so, okay. Christopher, du hast in deinem beruflichen Alltag an unserer Hochschule viel mit unseren Lehrenden zu tun und berätst sie auch bei digitalen Tools. Was sind denn unsere meistgenutzten Angebote?
Die meistgenutzten Angebote an der Hochschule Wismar, die lassen sich quasi auf die verschiedenen Arten des Studiums so ein bisschen begrenzen. Im Fernstudium gibt es halt eine Moodle-Plattform, die ist halt speziell für das Fernstudium angepasst. Aber in der Präsenzlehre, in der ich und meine Kollegen dann vor allen Dingen tätig sind, sind das halt Studapi und Elias, also genau in dieser Reihenfolge. Da kann man schon sagen, okay, Studapi, da liegt schon, sage ich mal, von der Nutzerlast ein bisschen mehr drauf. Das liegt eigentlich auch ganz nah, ganz einfach, weil Studapi die Plattform ist, worüber sich, sag ich mal, das Studium etwas besser organisieren lässt in, sag ich mal, im Großen und Ganzen. Zudem gibt es auf Studapi eben auch, sag ich mal, Dinge, die man auch abseits des Studiums nutzen kann, zum Beispiel die Mitfahrzentrale oder das schwarze Brett. Also solche Sachen sind dort auch integriert und dafür ist Studapi letztlich auch ein bisschen gebaut. In den letzten Jahren haben wir das ganze System auch nochmal ein bisschen dahingehend, sag ich mal, aufgebohrt, sodass auch die Lehre maßgeblich verstärkt medial dort stattfinden kann. Also wir versuchen da halt entsprechend auch die Möglichkeiten zum Lernen stärker in den Vordergrund zu rücken, sodass halt Lehre und das Studium und die Studienorganisation halt perfekt miteinander verbunden werden. Elias dagegen ist so eine Plattform, da habe ich anfangs gedacht, Mensch, das ist eigentlich so eher so meine Plattform, auf der ich mich eher zu Hause fühle. Ganz einfach, weil man dort andere didaktische Möglichkeiten so am Anfang hatte, weil man alles frei gestalten kann. Also gerade so komplexe Lernsettings, da würde ich sagen, da ist Elias auf jeden Fall die Plattform der Wahl. Und gerade wenn es so in den Bereich von E-Prüfungen und Selbsttests geht, ist Elias, sage ich mal, ungeschlagen. Und damit kann man auch perspektivisch auch sowas wie E-Klausuren schreiben, wo wir gerade auch, sage ich mal, technisch und auch juristisch dran sind. Also das sind sozusagen die großen Unterschiede zwischen den Plattformen. Aber man muss sagen, über den Lauf der letzten Jahre haben sich die Funktionalitäten auf beiden Plattformen so ein bisschen mehr überdeckt, sodass es halt auch nicht ganz so einfach ist, da zu unterscheiden. Aber ich würde sagen, Studapi ist, sage ich mal, so die eierlegende Wollmilchsau für, sage ich mal, die Studienorganisation und für, sage ich mal, ja, so einfache bis mittlere angereicherte Lehrveranstaltungen. Während Elias halt schon komplexer ist. Man kann halt wirklich so viele Vorbedingungen dort schalten und so viele Tests und alles greift zueinander, dass man sagen muss, ja, das ist schon eher so für den, sag ich mal, etwas fortgeschrittenen Nutzer.
Okay. Hast du vielleicht ein Beispiel, was du damit meinst, mit komplexeren Lehrveranstaltungen auf Elias?
Also wir haben derzeit, sage ich mal, verschiedene Lehrveranstaltungen dort auf Elias, die verschiedene Lehrende dort anbieten. Gerade der mathematische Bereich, der wird da intensiv genutzt. Und ganz einfach aus dem Grunde, weil man Mathematik halt nicht so einfach mit Multiple Choice abbilden kann. Da geht es ja darum, dass man entsprechend Funktionen umstellt und sowas auch hat wie Zwischenrechnungen. Und das lässt sich durchaus mit Elias entsprechend ermöglichen. Also gerade so, wenn es dann wirklich, sage ich mal, ins Eingemachte geht, da ist, glaube ich, Elias ganz gut. Oder wenn es darum geht, beispielsweise auch sowas wie Freitextaufgaben zu implementieren, da hat Elias, sage ich mal, ein nettes Feature, sodass man sagen kann, naja, wenn bestimmte Begriffe in meinem Freitext drin sind, dann wird schon anteilig ausgewertet. Also das sind solche Sachen, wo ich sage, jo, das ist richtig gut. Und da kann man halt, sage ich mal, so in der Tiefe wirklich tolle Lernsettings machen. Und auf Studapi, da ist es eher so, dass man eher mit Templates Templates arbeiten kann. Also wir haben das, sage ich mal, noch integriert.
Was sind Templates?
Das sind quasi Voreinstellungen, also in didaktischer Hinsicht, weil wir haben uns gedacht, Mensch, wir müssen diese Plattform so ein bisschen wegkriegen, so von diesem technischen Duktus. Ne? Wir tauschen uns ja auch immer aus mit den Entwicklern, das ist ja das Tolle. Ilias und StudentPi sind mehr oder weniger vor unserer Haustür von der Entwicklung her. Und wir fahren auch auf die Entwicklerkonferenzen und stellen dort auch unsere eigenen, sage ich mal, Entwicklungen vor. Und die kommen wiederum dann auch da auf uns zu. Also das heißt, die nächsten Versionen, die werden so mehr auf uns zugehen. Und eine Entwicklung, die wir gemacht haben, das sind die sogenannten didaktischen Templates in StudentIP, so dass Lehrende ganz einfach sagen können, Mensch, ich möchte zum Beispiel eine klassische Vorlesung oder ich möchte eine Vorlesung, die Blended Learning ermöglicht. Das heißt, da werden dann andere Bausteine ganz einfach freigeschaltet, sodass Lehrende da nicht mehr, sage ich mal, erst in den hintersten Menüs gucken müssen, was denn auszuwählen ist. Und das ist, sage ich mal, so der Ansatz, den wir dahinter fahren. Also diese Plattformen haben jeweils ihren Zweck und das ist, sage ich mal, einer unserer Grundprämissen der letzten Jahre. Wir binden aktiv unsere Lehrenden ein und wirklich, also ich an dieser Stelle kann ich das ja mal so sagen, also wir bitten auch unsere Lehrenden wirklich auch aktiv sich mit einzubringen, denn das ist ja nicht unsere Plattform als Administratoren oder sowas, was da irgendwie hingestellt wird, sondern es soll wirklich ein Ort sein, an dem jeder Lehrende und jede Lehrende ihr ideales Lernsetting realisieren kann. Also das sind sozusagen so unsere Grundpfeiler, wie wir das Ganze aufgezogen haben.
Also keine statische Plattform, sondern alle Lehrenden können sich gerne an euch wenden.
Und Studierende auch, ja.
Und Studierende, wenn sie Tipps haben oder Hilfe brauchen, Vorschläge. Sehr schön. Unser Team war mal auf dem Campus unterwegs und hat Studierende gefragt, was sie denken, welche digitalen Hilfsmittel ihre Lehrenden einsetzen. Dabei wurde auch sehr häufig StudentIP genannt. Wir hören mal rein.
StudentIP.
StudentIP auch.
StudentIP.
StudentIP und
Ilias auch.
Auch Ilias.
PowerPoint, wenn das reinzählt.
MS Office sowieso.
Ja, PowerPoint.
Alle Office-Programme.
Ich fände es besser, wenn mehr Dozenten StudentIP nutzen würden.
Bei uns an der Fakultät Gestaltung nutzen die wenigsten Professoren StudentIP.
Aber ich glaube, man kann bei StudentIP noch wesentlich mehr machen. Ich glaube, sie schöpfen das Potenzial nicht davon aus.
Christopher, was sagst du denn zu den Stimmen der Studierenden? Wie können die Lehrenden StudentIP oder Ilias vielleicht noch besser einbinden?
Ja, besser ist immer, sage ich mal, so ein wertendes Wort. Ne? Also das merkt man ja schon, wenn man sowas wie Best Practice also anbringt, ne? Dann erstmal so, Best Practice, mache ich denn keine gute Praxis? Wir sind da, oder eher gesagt ich, ne? Also ich spreche hier heute als Einzelperson, habe ja auch eine Einzelmeinung. Ich bin der Meinung, dass man diese Einbindung immer an den Lehrzweck auch ein bisschen binden sollte. Das heißt, jeder muss sich, sag ich mal, da selbst irgendwie einen Weg, einen Zugang schaffen, was er denn in seine Lehre hineinbringen möchte an medialen Möglichkeiten. Und da, sage ich mal, ist meine Beobachtung, dass es so verschiedene Typen gibt. Es gibt die Typen, die machen das eher über einen sehr langfristigen Zeitraum. Das heißt, die Plattform ist ein ständiger Begleiter in der, sage ich mal, Lehrveranstaltung. Das sind meist auch die Konzepte, die auch ein bisschen besser ankommen bei den Studierenden. Das liegt ganz einfach daran, die Studierenden gewöhnen sich daran, üben das über das Semester ein. Und es entsteht auch in der Lehrveranstaltung so eine Art Commitment. Mhm. Also so eine Übereinkunft, okay, wenn jetzt Lehrender die Plattform dort vorne dann irgendwie an die Tafel bringt oder an die Beamer-Projektionsfläche, dann wird es auch entsprechend genutzt und alle wissen, okay, wie funktioniert das. Der Weg, der, sage ich mal, nicht ganz so erfolgreich ist, sind solche singulären Einsätze. Also wenn man das, sage ich mal, so macht nur als, oh ja, ich muss jetzt unbedingt mal meine Studierenden hier mal kurz wachkriegen und ich mache da einfach mal so, was weiß ich, eine kleine Abstimmung im Hörsaal, so, aber das nur einmal, dann ist das natürlich so ein Effekt, der verpufft halt relativ schnell. Und das führt auch dazu, dass man da auch nicht so viel Feedback von den Studierenden bekommt, weil beim ersten Mal, da probieren die, sage ich mal, erstmal aus und dann kommen, sage ich mal, auch Antworten, die eher, ich möchte mal sagen, sehr verspielt sind. Ne? Mhm. Also insofern braucht es auch ein bisschen Zeit, um solche Sachen mit in die Lehre zu integrieren. Deswegen, also mein Tipp, wenn man sowas einsetzt, dann sollte man übers ganze Semester schauen und dann auch wirklich schauen, dass man das regelmäßig hineinbringt und am besten am Anfang gar nicht so viele verschiedene Modi ineinander wirft, sondern dass man versucht, erstmal eine Sache einzuschleifen. Ne? Denn wie Rom wurde auch nicht von heute auf morgen erbaut und Lehre ist halt so ein, sag ich mal, recht sensibles Geschäft. Und die Studierenden, naja, die sind halt da auch so ein Stück weit schnell auch mal irritiert, weil man hat es halt mit einer großen heterogenen Gruppe zu tun. Man weiß nicht so richtig, kommt da jetzt jeder mit? Und wenn man dann immer das Gleiche macht, kann man sich relativ sicher sein, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Großteil der Studierenden dann auch mitkommt. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so, ja, mein Tipp und auch sind auch meine eigenen, sage ich mal, Lehrerfahrungen, dass man da wirklich mit minimal invasiven Sachen erstmal so anfängt und wirklich mit gleichbleibenden Modi, so dass die Studierenden sich dran gewöhnen und der Rest, sage ich mal, ist dann Beobachtung und ja, und dann sieht man auch, was funktioniert und wo man vielleicht dann noch anpassen muss. Also es ist in dem Sinne ein einziges großes Spiel, wenn man da herangeht. Und ja, vielleicht den eher skeptischen Kollegen kann ich sagen, bei diesem Spiel kann man eigentlich nicht verlieren. Man kann eigentlich nur noch mehr lernen über seine entsprechende Zielgruppe.
Und ganz praktisch gedacht, was wären denn so minimalinvasive Methoden? Was gibt es für Plugins und Methoden mit StudIP? Wie kann ich das jetzt, wenn ich da ganz frisch ran möchte, in meine Lehre mit einbinden?
Ja, also da gibt es, sage ich mal, zwei Möglichkeiten, was man jetzt machen könnte, was, sage ich mal, sehr schnell geht. Die erste Möglichkeit ist natürlich, also wenn man noch überhaupt nicht mit den Plattformen gearbeitet hat, dass man erstmal regelmäßig Nachbereitungen dort einstellt. Also das heißt, seine Skripte dort online stellt. Das ist natürlich so ein Weg, wo ich sage, ja, okay, das ist erstmal, naja, sehr ja, grundlegend, wenn man es so möchte. Muss man nicht machen. Also das wäre so eine Sache, so dass sich die Studierenden erstmal an den Modus gewöhnen, okay, da kommt regelmäßig neuer Inhalt, den ich bearbeiten kann. Ein anderer Weg, der jetzt direkt in der direkten Lehrveranstaltung passieren kann, ist, dass man sogenannte Classroom-Response-Systeme nutzt. Das sind Systeme, wo Studierende mit ihrem Smartphone abstimmen können. Und das kann man über, sag ich mal, heute, also hier an der Hochschule Wismar kann man das über mindestens drei Wege machen. Zum einen sind in StudIP und Ilias direkt Plugins integriert, womit man ganz schnell so eine Abstimmung starten kann. Also das
auch
geht
für den Laien.
Auch für den Laien, genau. Mhm. Also da wird auch automatisch so ein QR-Code dann angezeigt, den die Studierenden dann scannen können. Und so ist das wirklich sehr niedrigschwellig. Und eine andere Entwicklung, an der wir als Hochschule auch ein Stück weit mitgearbeitet haben, gerade in Sachen Design, ist die Plattform Tweetback. Das ist ein Projekt, das kam von der Uni Rostock. Und da hat man, also das ist noch niedrigschwelliger, hat sich auch ganz gut weiterentwickelt. Und da ist es so, dass man auch ohne jegliche Accounts und Anmeldung das nutzen kann. Ne? Also das ist wirklich noch niedrigschwelliger. Und das Tolle an den ganzen Tools ist, dass es anonym ist. Und das senkt wiederum die Partizipationsschwelle bei den Studierenden, weil die haben ja nichts zu befürchten. Die können da quasi ganz anonym abstimmen, ohne irgendwie, naja, so, ne? Also ohne, dass sie da vor Scham vor dem Lehrenden versinken müssen. Sondern es ist dann so, dass dann wirklich viele auch dann mitmachen. Und so kann man als Lehrender sehr schnell erkennen, ob es da irgendwelche, sag ich mal, Fehlkonzepte da auch gibt. Ne? Also man kann da wirklich innerhalb seiner Lehrveranstaltung überprüfen, haben es die Studierenden verstanden oder nicht. Und dann kann man halt ganz schnell auch intervenieren. Entweder man erklärt es selber oder man dreht einfach den Spieß um und sagt, Mensch, liebe Studierende, die es verstanden haben, Antwort A, erklären Sie doch mal Ihren Nachbarn oder denen, die es nicht verstanden haben, was daran falsch ist. Es gibt in 2 Minuten. So, und dann kriegt man die alle auf einen Stand. Die Studierenden, wenn die das selber machen, haben natürlich einen großen Vorteil, die sprechen die Sprache der Studierenden. Ne? Die sind da noch nicht so, sag ich mal, verkopft und vergeistigt, wenn man so möchte.
Ich habe gehört, StudIP bekommt ein Update. Was gibt es denn da Neues?
Das Update von StudIP von der Version 3.5 auf die Version 4.1 bringt einige Neuerungen. Zum einen wurde der Dateibereich verbessert. Das ist, sage ich mal, für die meisten Lehrenden eine willkommene Neuerung, weil, sage ich mal, eine der Hauptnutzungsweisen von StudIP ist halt, dass man dort Dateien hochlädt. Dann wurde auch sehr viel unter der Oberfläche gearbeitet. Das heißt, das Ganze ist jetzt wesentlich auch flüssiger zu bedienen für den Endnutzer. Das Ganze ist auch responsive. Das heißt, man kann es jetzt auch auf seinem Mobiltelefon noch besser entsprechend aufrufen, was wiederum, sage ich mal, auch die Nutzung im Hörsaal ja dann entsprechend auch verbessert. Ne? Und das ist halt auch einer unserer Prämissen. Wir haben ja in den letzten Jahren schon Designanpassungen gemacht bei StudIP. Also vorher war das irgendwie so komisch blau, war so ein Anfang 2000er Design, so möchte ich es mal umschreiben. Und wir haben uns gedacht, naja, wir haben so ein cooles Corporate Design hier an der Hochschule, wir machen das einfach mal und setzen das um, sodass sich unsere Nutzer halt wirklich auch da zu Hause fühlen, weil dieses Corporate Design, das ist halt überall. Dann haben wir auch Usability-Verbesserungen gemacht und dadurch, dass man halt mit der Entwickler-Community im stetigen Austausch stehen, wir das auf deren Tagung präsentiert haben und die dann gesagt haben, Mensch, das sieht ja richtig gut aus, was ihr da so macht. Mensch, können wir das nicht irgendwie mal für uns dann auch irgendwie zweckentfremden? Haben wir so natürlich gesagt, ja. Und das Ergebnis ist StudIP 4, wo wir jetzt quasi von der Anpassung her gar nicht mehr so viel machen brauchen, weil es quasi ja so synergetisch zusammengewachsen ist. Also wir brauchen da quasi auch nicht mehr so viel anpassen. Und das ist in meinen Augen eine sehr schöne, nachhaltige Sache.
Vor allem, dass es jetzt für mobile Geräte dann viel besser nutzbar ist, das haben sich ja echt auch viele Studierende und Lehrende auch gewünscht, finde ich sehr schön. Eine häufige Kritik an unseren Plattformen ist, dass wir zu viele davon haben. Auch hierzu die Meinung vom Campus.
Ich würde mir eine bessere Einbindung der ILIAS-Funktion in StudIP wünschen.
Irgendwie ein Tool, wo man alles in der Übersicht hat, dass man nicht von so vielen Plattformen so viele Sachen hat, sondern irgendwie was, eine zentrierte Plattform.
Eine übergreifende App.
Eine Plattform für alle.
Eine Plattform, die alle Professoren nutzen.
Das wünsche ich mir, eine funktionierende Software.
Christopher, was sagst du dazu?
Ja, die Vielzahl der Plattformen ist natürlich eine Sache, die kann einen mal ganz schnell erschlagen. Denn uns als E-Learning-Zentrum ist natürlich bewusst, dass neben StudIP und ILIAS ganz viele andere Plattformen mehr oder weniger, ja, doll oder stark auch genutzt werden. Ne? Da gibt es halt von Microsoft Dienste, von Google gibt es Dienste, von Apple gibt es Dienste und dann gibt es noch zig andere Lernplattformen, die man da nutzen kann.
Oder bei uns auch noch das LSF.
Genau, LSF gibt es noch. Dann, also es gibt ja so viele Plattformen, also man kann sie eigentlich gar nicht alle aufzählen. Mhm. Und Heterogenität ist erstmal aus IT-Sicht etwas, was, sage ich mal, Probleme mit sich bringt. Ganz einfach, weil diese ganzen Systeme natürlich nicht gewartet werden können. Deswegen haben wir gesagt, okay, unser Hauptfokus liegt wirklich auf ILIAS und StudIP, sodass wir diese beiden Plattformen ordentlich weiterentwickeln können. Ganz einfach, weil wir auch nicht personell ja so die dickste Decke einfach haben. Also das ist sozusagen diese praktische Schiene. Aber auf der anderen Seite sagen wir uns auch, na okay, wenn jemand etwas ausprobieren möchte und dort andere Tools mit reinbringt, dann sagen wir jetzt nicht, sag ich mal, dogmatisch, nein, das dürft ihr nicht. Ihr dürft nur das nutzen, was die Hochschule anbietet. Das wäre meiner Meinung nach eine ziemliche Verkürzung von dem, was man auch an Innovationen mit in die Lehre mit reinbringen kann. Deswegen freue ich mich immer, wenn, sage ich mal, Kollegen kommen mit neuen Tools, mit neuen Plattformen, das so vorstellen, was sie so gemacht haben und wir auch neue Impulse für uns auch bekommen. Also gerade so diese Heterogenität, die wir auch, sage ich mal, standardmäßig schon an der Hochschule haben durch die ganzen Plattformen, das hat für uns, sage ich mal, auch so einen produktiven Input einfach gegeben. Ganz einfach, weil man anders auf diese Plattformen schaut. Da gibt es halt keine Grabenkämpfe großartig mehr, sondern es geht vielmehr darum, dass man sich über die Schnittstellen unterhält. Das heißt, wie kann man die Inhalte von der einen Plattform auf der anderen wiederum anbieten? Und das zeigt sich sehr schön also in der Verschränkung von Fern- und Präsenzstudium. Ne? Im Fernstudium, da haben wir ja sehr viele Lernmodule, die dort produziert werden von den einzelnen Lehrenden, die ja auch größtenteils hier an der Hochschule angestellt sind. Und diese Lehrmodule werden wiederum auch Präsenzstudierenden zur Verfügung gestellt. Und wie funktioniert das? Ja, ganz einfach. Es werden HTML5-Container benutzt, ne? Also State-of-the-Art-Technik, wenn man so möchte. Also damit gesehen auch nichts Spezielles. Also es ist quasi, es wird auf offene Standards weitestgehend gesetzt. Und darüber kann man dann wiederum diese Lerninhalte ganz einfach auf StudIP einfügen, auf ILIAS einfügen oder ja auch auf eine HTML-Seite, wenn man das möchte. Würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen. Dafür sind die Plattformen, die wir jetzt ja haben, schon ziemlich komfortabel. Aber es zeigt natürlich, diese Heterogenität bringt so ein paar, sage ich mal, manchmal auch so irritierende Momente, wo man sich denkt, wieso wird denn sowas jetzt hier genutzt? Hey, das könnte man doch auf der Plattform machen. Aber man setzt sich dadurch, durch die Heterogenität, anders mit den Plattformen auseinander und erkennt halt nicht nur diese eine wahre Plattform, sondern ja, man sieht halt, Lehre ist halt ein buntes Geschäft. Lehre ist auch ein sehr individuelles Geschäft und das muss man einfach auch ernst nehmen. Und ja, wir wollen da niemanden irgendwie reglementieren und insofern kann ich sagen, ja, vom technischen Support her fahren wir eine sehr straighte Schiene, aber wenn Lehrende da mit anderen Ideen auch kommen, in didaktischer Hinsicht, dann sind wir für alles offen.
Neben unseren Plattformen gibt es natürlich noch viel mehr Programme oder Apps, die für die Lehre genutzt werden können. Häufig sind das natürlich Präsentationsprogramme. Mhm. Aber hast du darüber hinaus ein paar heiße Tipps für uns?
Oh, heiße Tipps. Das ist natürlich so eine Sache. Also wir haben, sag ich mal, in den letzten Jahren auch, sag ich mal, an der Hochschule sehr viele Dienste etabliert. Da kann ich ja vielleicht mal so ein paar kurz nennen. Also ich hatte ja schon gesagt, okay, wir haben so eine Kooperation gestartet und haben zum Beispiel Tweetback dort als freies Tool, sag ich mal, mitgestalten dürfen. Das ist jetzt quasi so, ne, das ist jetzt nicht mehr so unser Kind, sondern das wird jetzt fleißig weiterentwickelt. Also das kann ich absolut empfehlen. Auch für die, die vielleicht dann keinen Hochschulaccount oder sowas haben. Mhm. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir einen Etherpad-Server für vor 3 Jahren oder so schon aufgesetzt haben unter pet.hs-wismar.de. Und Etherpad ist quasi so eine Art Ad-Hoc-Word, wo man zusammenarbeiten kann. Das heißt, der Lehrende oder auch die Studierenden legen ganz einfach ein Dokument dort an oder eine Seite. Dann können alle, die den Link zu diesem Dokument haben, mit rein editieren. Also ähnlich wie bei Google Docs, das kennt man vielleicht so am ehesten. Aber das Tolle ist, man braucht da auch keinen Account oder so, sondern man kann wild dort drin brainstormen, kann man sehr schnell einfach so ein Dokument aufsetzen. Und das Tolle ist, dass das alles hier auf dem Campus ist, ne? Also wir haben da wirklich so viele Dienste aufgesetzt. Wir haben beispielsweise, letztes Jahr war das, glaube ich, haben wir die Campus Cloud aufgesetzt. Das läuft über die Software Powerfolder. Da gibt es beispielsweise dann auch Apps für Smartphones, auch Desktop-Clients, so dass man ähnlich wie bei Dropbox, nur halt kostenfrei, entsprechend seine Dokumente in der Cloud verwalten kann, das mit anderen auch teilen kann. Wir nutzen das auch im Produktiveinsatz, also für unsere Arbeitsdokumente, für Videos, die wir mit unseren, sage ich mal, Kunden im weitesten Sinne, mit unseren Lehrenden dort austauschen. Also das ist wirklich ein tolles Tool. Wir haben dann auch noch ClearSee, das ist auch ein Tool, da kann man Videokonferenzen mitmachen, ganz einfach, so ähnlich wie Skype. Also das sind alles Tools, die bieten wir hier erstmal direkt von der Hochschule an und die sind halt alle sehr niedrigschwellig, muss man einfach mal so sagen. Wo ich sage, ja, also da braucht man jetzt auch keinen Account bei einem Unternehmen von der Westküste der USA, sondern kann das alles hier bequem vor Ort machen. Wer andere Tools nutzen möchte, der kann das ja gerne machen. Ich möchte nur erstmal auf diese internen Tools an dieser Stelle so weit hinweisen. Ja, und dann kann ich nur empfehlen, dass man sich auch mit den bereits bestehenden Apps auf seinem Smartphone einfach mal noch ein bisschen auseinandersetzt. Denn viele Dienste, die wir hier als Hochschule anbieten, die kann man natürlich sehr praktisch in seine Apps mit integrieren. Also beispielsweise die ganzen Funktionen, die MyOffice zur Verfügung stellt, Mail, Kalender, Notizen, Aufgaben, das kann man beispielsweise auch mit seinem Smartphone synchronisieren. Und so braucht man quasi nicht auf die, naja, vielleicht nicht für jeden User bestmögliche Oberfläche von MyOffice, sondern man kann dann auch entsprechend die iOS-Oberfläche der Kalender-App oder der Microsoft Outlook-App und so, kann man dann nutzen und dann hat man da wirklich, kann man auf die Dienste zurückgreifen, man weiß, seine Daten sind hier an der Hochschule soweit sicher, hat aber, sage ich mal, eine ganz gute Usability. Also es gibt da, sage ich mal, sehr viele tolle Apps, die einfach schon so mit dem Smartphone mitkommen und man muss sich da einfach mal ein bisschen auch ausprobieren. Ja, und ganz heiße Tipps, ja, was gibt es denn noch so? Was ich in letzter Zeit für mich so entdeckt habe, ist die sogenannte License-App. Gerade für Lehrende vielleicht gar nicht mal so uninteressant, wenn man eigene Bilder hat und die lizenzieren möchte. Braucht man einfach nur diese License-App, lädt das rein und kann dort ganz einfach eine Creative Commons-Lizenz draufsetzen mit Namen und so weiter. Und dann kann man da das Branding selbst bestimmen. Und das geht so schnell, also da denke ich mir, jo, das wird die Nutzung dieser freien Materialien vielleicht dann auch nochmal beschleunigen. Naja, und natürlich gibt es dann noch diese ganzen kommerziellen Apps. Also wie gesagt, da muss jeder so für sich, sage ich mal, einen Weg finden. Ich finde, es gibt so viele tolle Apps, auch für die Selbstorganisation. Da möchte ich auch hier nichts vorschreiben. Gerade nutze ich beispielsweise Trello oder Trello für meine Eigenorganisation und das ist auch eine ganz nette App, aber muss nicht sein. Man kann auch OneNote nehmen oder einfach so eine Checklisten-App, die es bei jedem Smartphone so einfach mit drauf gibt. Also da gibt es wirklich so viel. Wie gesagt, die Möglichkeiten werden meist noch gar nicht so erkannt. Ne? Die meisten fragen, Mensch, was ist denn jetzt so eine richtig tolle App, die jetzt ganz brandneu ist? Manchmal liegen die Apps schon jahrelang auf dem Telefon. Ne? Eine App, die ich beispielsweise auch für Videoproduktion sehr gerne nutze, ist einfach diese iMovie-App auf dem iPhone oder auf dem iPad. Da kann man nämlich ganz einfach dann mal mobil schnell was aufnehmen, schneiden, fertig machen. Und also das, da kann man schon so seine Arbeitsprozesse mit ganz gut entsprechend gestalten. Natürlich gibt es auch sehr viele freie Tools, OpenShot zum Beispiel kann man nutzen, wenn man halt nicht das Geld für einen Apple-Rechner hat oder für Adobe Premiere. Also OpenShot ist da sehr niedrigschwellig und auch leicht zu bedienen, aber hat trotzdem, sage ich mal, viele Funktionen, wo man sagen kann, jo, da kann ich sehr flexibel auch Filmschnitt und sowas machen. In Sachen Präsentation, ja, die meisten nutzen PowerPoint. Ich selber finde, sage ich mal, PowerPoint, also wie gesagt, ist nicht so meine Benutzeroberfläche. Ich nutze meistens Keynote beispielsweise von Apple. Aber was ich auch gern nutze, ist beispielsweise Prezi. Das gibt es halt auch so auf ziemlich jeder Plattform. Da kann man halt nochmal so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen interaktivere Slides machen, aber man kann so Gesamtzusammenhänge besser darstellen. Muss man auch ein bisschen achten. Manche Effekte, die haben es in sich, da wären manche auch ein bisschen bei seekrank, wenn das so rein und raus zoomt. Da muss man dann wiederum auf der didaktischen und Nutzerseite muss man ein bisschen aufpassen. Also da gibt es wirklich eine breite Fülle an Möglichkeiten heutzutage. Und ja, also ich kann mich da selber auch schwer entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz einfach, weil der App-Markt ist so breit und es gibt so viele tolle Tools. Man muss halt nur bestimmte Tools einfach mal so ein bisschen tiefer ausprobieren. Also selbst PowerPoint hat so viele Funktionen, die dort drin sind, die fast nie genutzt werden. Man kann aus PowerPoint halt auch entsprechend Videos machen, hat ja auch so eine Audioaufzeichnung-Funktion. Dann kann man auch sehr schnell mal, naja, auch Animationen entsprechend besprechen und hat dann gleich, ja, aus dem Nichts ein Video erschaffen. Also das meiste, was man heutzutage braucht, ist eigentlich nur ein Digitalrechner oder ein Smart Device, also Smartphone oder Tablet. Und schon kann man so produktiv werden, das wäre vor 10 Jahren so noch nicht möglich gewesen. Muss man einfach mal so sagen.
Ja, vielen Dank, Christopher, für deine Einschätzung und für deine Tipps. Vielleicht konnten wir ja ein paar Lehrende dazu inspirieren, sich über die vorlesungsfreie Zeit neue digitale Tools anzueignen und gleich schon im September mit frischem Elan im neuen Studienjahr auszuprobieren. Wir verlinken natürlich auch alle möglichen nützlichen Tipps und Angebote, von denen du gesprochen hast, unter diesem Podcast, damit sich unsere Lehrenden noch einmal in Ruhe damit beschäftigen können. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich dafür noch weitere Unterstützung wünschen, dann können Sie sich gerne an die Kollegen vom E-Learning-Zentrum wenden.
Genau, also wir sind ja tagtäglich erreichbar, entweder hier im ITSMZ oder wir kommen zu Ihnen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an elearning@has-wismar.de. Auch wenn Sie vielleicht nicht zur Hochschule gehören, wir haben immer ein offenes Ohr und sind offen für Ideen. Ja, und wir freuen uns.
Ja, sehr schön. Mit unserem Mole-Podcast geht es ebenfalls im September weiter und dort werden wir das Thema nochmal aus Studierendensicht betrachten. Also wie kann man sein Studium mit digitalen Helfern besser organisieren, besser strukturieren? Welche Programme werden von unseren Studierenden fleißig genutzt und gibt es dazu vielleicht noch weitere Alternativen? Ich freue mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und natürlich auch dir, lieber Christopher, eine erholsame vorlesungsfreie Zeit, einen heißen Sommer und viele neue Ideen für die moderne Lehre. Bis zum nächsten Podcast.